Für mich ist Strategie die klare Vorstellung von der Zukunft, also dieses Zielbild, das ich leben möchte, weil die Erfahrung zeigt, dass ich mich dann auch danach ausrichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Ich spreche heute mit Greti Ladurner, Präsidentin der Messe Bozen. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der SWZ und ich freue mich heute hier sein zu dürfen in der Messe Bozen. Bei Ihnen, Frau Ladurner, herzlich willkommen oder besser gesagt, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Greti Ladurner ist 51 Jahre alt und stammt aus Eppan. Sie hat in Bozen das Wisslitz besucht und anschließend die Internationale Schule für Alpinen Tourismus absolviert. Die gilt als Vorgängerin vom Unilehrgang Tourismusmanagement in Bozen. Ihr erster Job im Front- und Backoffice im Tourismusverein ihrer Heimatgemeinde Eppan. Und Anfang 20 übernahm sie bereits ihre erste Führungsposition. Da leitete Greti Ladurner zwei Angebotsgruppen, die Belvita Hotels und die Familienhotels. 2001 wurde Greti Ladurner dann Pressesprecherin bei Südtirol Marketing SMG unter Christoph Engel und blieb 14 Jahre lang bei der SMG. Sie baute die Dachmarke Südtirol maßgeblich mit auf, leitete verschiedene Bereiche und wurde Teil der Geschäftsleitung und schließlich Geschäftsführerin. Ende 2014 verabschiedete Greti Ladurner sich dann in die Selbstständigkeit mit Fokus Marken, Strategie und Kommunikation. Seit Mai 2024 ist Greti Ladurner Präsidentin der Messe Bozen. Frau Ladurner, wir sprechen heute über das Messegeschäft, über Sie als Person und auch über das Thema Marke und Eigenmarke. Zuallererst würde mich aber interessieren, was ist so an einem Tag wie heute los in der Messe Bozen, wenn gerade keine Messe stattfindet?
Ja, also grundsätzlich ist die Messe ein offener Ort, 365 Tage im Jahr. Es ist immer das Restaurant geöffnet, es ist die Bar geöffnet. Man kann natürlich unsere Studios mieten, in denen wir heute sitzen, um diesen Podcast aufzunehmen. In der Startbase, also im Coworking Space, ist einiges los und auch alle Büroräume sind vermietet. Und heute im Speziellen finden noch einmal Aufbauarbeiten statt, wie Sie beim Hereinkommen gesehen haben. Und in den Hallen selbst gibt es Aufbauarbeiten einmal schon für die Hotelmesse, die dann am 13. Oktober startet, und auch für Bolzano Sposi, das ist eine Messe, die von Drittveranstaltern organisiert wird.
Also durchaus Leben in der Bude.
Auf jeden Fall, genau.
Rund um die Uhr wachsam. Die Security-Experten von Converto erkennen Cyberbedrohungen frühzeitig und reagieren blitzschnell, damit Sicherheitsvorfälle gar nicht erst entstehen. Infos und Beratung converto.eu/security 800 031 031. Converto. Passion for Technology.
Weil wir schon jetzt von den Fachmessen auch gesprochen haben, braucht es sowas heutzutage eigentlich noch?
Ja, die Messen sind ein fester Bestandteil im Marketing- und Vertriebsmix eines Unternehmens, aber auch einer Institution. Sie bieten ja vielfältige Möglichkeiten, mit den Menschen direkt in Kontakt zu treten. Und wie das so in der Entwicklung auch im Marketing ist, es gibt eine enorme Spreizung an Möglichkeiten. Und seit natürlich auch viele Schwerpunkte auf dem digitalen Geschäft liegen, erfährt die Messe eigentlich auch noch einmal eine Aufwertung als Treffpunkt für den persönlichen Kontakt und für die Beziehungspflege. Insofern kann ich die Frage mit Ja beantworten und wir sehen es ja auch, die Fachmessen haben nach wie vor Zuspruch. Sie haben sich sehr gut etabliert, nicht nur im Kontext von Südtirol, viele unserer Messen haben internationale Relevanz, wie die Interpoma beispielsweise, da wird Bozen zur Weltstadt des Apfels, oder auch die Klimahausmesse, wo es um das nachhaltige Bauen geht, die eine Messe ist von nationaler Relevanz. Insofern haben sich unsere Fachmessen wirklich gut etabliert.
Das klingt alles sehr gut. Gibt es aber auch noch Verbesserungspotenzial?
Ja, immer. Also Verbesserungspotenzial gibt es immer. Natürlich ist uns sehr bewusst, dass digitale Formate stark im Kommen sind, vor allem auch mit den neuen Generationen, die als Unternehmer in Führungspositionen kommen, die auch mit digitalen Möglichkeiten aufwachsen, ihnen auch, sage ich mal, Messeformate als analoge Formate schmackhaft zu machen, die Sinnhaftigkeit zu vermitteln und die Vorteile zu vermitteln, das ist eine Herausforderung und auch ein strategischer Grundsatz in unserer Arbeit, wirklich mit jungen Unternehmern und Unternehmerinnen in Beziehung zu bleiben und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen. Das ist bestimmt eine Herausforderung und natürlich auch in Bezug auf Publikumsmessen, weil da einfach die Angebote sehr vielfältig sind. Also wenn es Verkaufsmessen sind, dann gibt es Einkaufszentren, die in Konkurrenz stehen. Beispielsweise, es gibt sehr viele Erlebnispunkte mittlerweile in Südtirol, die auch in Konkurrenz stehen, natürlich zu einer Freizeitmesse beispielsweise oder zu einer Herbstmesse, die ja nicht nur ein Ausstellungsmoment ist, sondern auch ein Moment der Freizeitgestaltung ist. Und da müssen wir uns auch gut überlegen, wie wir Attraktivität bewahren. Ich denke auch, was viele Südtiroler und Südtirolerinnen gar nicht wissen, dass wir keine öffentlichen Förderungen beziehen und damit uns aus Eigenmitteln eben erhalten und unser Geschäft sozusagen stützen müssen aus unserem eigenen Antrieb und unserer eigenen Kraft. Umso wichtiger ist es, dass wir auch unsere Rolle als Veranstalter behalten dürfen. Und ja, deshalb ist es ja entscheidend, da auch eine klare Position zu haben.
Welchen Mehrwert, würden Sie sagen, bieten Sie eben als Veranstaltungsort oder auch als Institution Messe für eine Region?
Also wenn wir es finanziell betrachten, dann gibt es so eine Faustregel, die besagt, für jeden Euro, der im Rahmen einer Messe ausgegeben wird, werden noch einmal 6 Euro in der Region ausgegeben. Also hat das natürlich auch mit der Wirtschaftlichkeit zu tun und mit Wertschöpfung für die Region. Und was ich gelernt habe in diesen 1,5 Jahren ist, das wäre so vielleicht das, was sich alle erwarten, nicht? Die Wertschöpfung, die auch auf die Region überschwappt und nicht nur in diesen Mauern bleiben. Aber was ich gelernt habe ist, dass jede Messe für sich ein Ökosystem ist, das stark in Austausch geht, wo Unternehmen sich vernetzen, wo neue Projekte entstehen und wo vor allem auch Innovation entsteht. Und das möchte man von außen vielleicht so gar nicht meinen, aber da trifft sich wirklich die Branche und überlegt auch, wie Weiterentwicklung passieren kann und wie die Branche an und für sich relevant bleibt. Und das, glaube ich, ist ganz ein spannender Aspekt auch am Messegeschäft, so Impulsgeber zu sein zu bestimmten Themen.
Also auch ein Ort der Vernetzung.
Ja, absolut.
Wenn wir uns nochmal in den Bereich Publikumsmessen bewegen, Sie haben bei einem Pressefrühstück vor kurzem angesprochen, beziehungsweise Direktor Moore, dass Messebesuche glücklich machen. Gilt das eben für Besuchermessen oder auch eben so für Fachmessen, wo dann sich das Fachpublikum trifft?
Ich glaube, das war die absolute Synthese einer größeren Überlegung, dass natürlich Wirtschaft von Menschen gemacht wird und dort, wo Menschen in Beziehung treten können und sich austauschen können, auch ein Sicherheitsgefühl und ein Glücksgefühl entsteht. Also es geht wirklich darum, auch einen Raum zu schaffen, wo man in Beziehung sein kann. Und das ist ja, wie wir auch wissen, aus der Psychologie, aber auch speziell aus der Wirtschaftspsychologie, ein Grundbedürfnis, mit Menschen in Austausch zu treten und sich zugehörig zu fühlen. Vor dem Hintergrund, in der Synthese kann man sagen, ja, es macht glücklich, in Dialog zu treten und in Beziehung zu treten.
Kommen wir langsam zu Ihnen als Person. Und zwar würde mich zunächst interessieren, oder vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Ihre Aufgaben als Präsidentin eigentlich sind.
Ja, es gibt einmal natürlich die institutionellen Aufgaben, die auch festgelegt sind in einer Satzung oder in einem Statut bekommen. Ich repräsentiere die Messe, es hat ganz viel eben auch mit Repräsentationsaufgaben zu tun. Jede Messe wird eröffnet, auch von mir als Präsidentin. Und ich verantworte im Grunde das gesamte Geschäftsgebaren zusammen auch mit dem Direktor. Und darüber hinaus sehe ich meine Rolle auch darin, Impulse der Weiterentwicklung zu geben, weil natürlich die Kernaufgabe jene ist, die Messegesellschaft erfolgreich zu halten und auch in die Zukunft zu bringen. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht schon die Grundaufgabe, die mit der Präsidentschaft verknüpft ist. Also den Erfolg für die Messe auch langfristig zu gewährleisten.
Was würden Sie sagen, Ihre Expertise als Strategieentwicklerin, wie spielt sich das mit Ihrer neuen Rolle, mittlerweile nicht ganz mehr neuen Rolle, zusammen?
Sehr gut. Es gibt auch ein paar Beispiele dafür. Wir haben auch intensiv jetzt an der Konzeption einer neuen Herbstmesse gearbeitet, wo ich mich eingebracht habe. Ich kann halt meinen ganzen Werkzeugkoffer zur Verfügung stellen und bin, glaube ich, schon so eine Art Sparring-Partner auch für den Direktor, wo wir uns gut austauschen können. Wir haben eine ganz gute Gesprächsebene auf Augenhöhe und geben uns gegenseitig auch Impulse und ein ehrliches Feedback, und das bringt auch die Messe weiter.
Strategieentwicklerin, das klingt ja so, ja, sehr kreativ und mental fordernd auch. Wie wird man denn zu einer Strategieentwicklerin?
Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob Sie meinen, wie ich dazu gekommen bin oder welche Voraussetzungen es braucht.
Mich würde eigentlich beides interessieren.
Okay, vielleicht, ja, wie ich dazu gekommen bin, ist relativ unspektakulär, weil es im Grunde eine Fügung von vielen glücklichen Umständen war. Ich bin ja nach meiner Erfahrung bei Südtirol Marketing, wo ich dann gekündigt habe, eigentlich mit der Idee dort weggegangen, mir einmal eine Auszeit zu nehmen. Weil auch das war natürlich eine intensive Arbeitserfahrung. Und diese Auszeit hat nicht so lange gedauert, weil man sich natürlich über die Jahre ein gutes Netzwerk schafft und dann auch einige Anrufe gekommen sind, ja, so mit dem Tenor, könntest du uns nicht unterstützen, wir haben da eine Fragestellung oder da kommen wir nicht weiter oder hier brauchen wir Kommunikationsexpertise. Und so habe ich dann ja, peu à peu Projekte angenommen, habe relativ schnell dann eine Mehrwertsteuerposition angemeldet und mich selbstständig gemacht und bin ja in diese Projekte im Grunde mit meinem Werkzeugkoffer und mit meiner Erfahrung aus den letzten Jahren hineingegangen. Und so ist das sehr organisch gewachsen. Also hat mit kleineren Projekten begonnen, mit wenigen Kunden begonnen. Und mittlerweile mache ich das seit 10 Jahren. Und ich habe gemerkt, dass wenn ein Unternehmen oder auch eine Region oder eine Gemeinde, eine Institution, auch eine private Person eine klare Vorstellung von Zukunft hat, eine klare Idee, ein Zielbild und das auch abklopft mit den Rahmenbedingungen, mit den Voraussetzungen, die vorgefunden werden, dann ist das eine gute Grundlage für die nächsten Schritte. Und so bin ich eigentlich zum Erarbeiten von Strategien gekommen, weil ich gesehen habe, da fehlt oft ein Baustein, der diesen ersten Schritt erleichtert. Genau. Und von den Voraussetzungen her, denke ich, ist das Wichtigste, Menschen zu mögen, gerne zu kommunizieren, auch die richtigen Fragen zu stellen, weil natürlich die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Das wissen Sie als Journalistin wahrscheinlich sehr gut und sehr genau. Und Sie müssen Lust an Entwicklung haben und neugierig im besten Sinne sein, also in Form von Interesse am anderen, auch an Interesse an Weiterentwicklung. Das würde ich sagen, ist so eine grundgelegte Voraussetzung. Und was man vielleicht grundsätzlich für die Selbstständigkeit mitgeben kann, sie brauchen ganz viel Disziplin. Weil es einfach anders ist, sich jeden Tag zu motivieren, sich Informationen einzuholen, am Puls der Zeit zu bleiben. Und da braucht es sehr viel Disziplin und Konsequenz und auch Kontinuität in der Arbeit.
Also ist das Wichtigste für die Selbstständigkeit, würden
Sie
sagen?
Ja, für die Selbstständigkeit generell, glaube ich schon. Und dann natürlich brauchen Sie eine Expertise, weil es nützt nichts, wenn Sie Leidenschaft für etwas haben und auch ein Problem erkennen, das gelöst werden müsste. Sie brauchen natürlich auch die beruflichen Voraussetzungen, diese Probleme lösen zu können.
Sie haben angesprochen, dass es auch sehr wichtig ist, eben in diesem speziellen Feld Strategieentwicklung neugierig zu sein und sich regelmäßig auch weiterzuentwickeln. Ich habe gehört, dass Sie sich persönlich auch regelmäßig weiterbilden in größerem Ausmaße. Wie schaut das konkret aus?
Ja, ich schaue mir einfach an, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich noch tiefer einsteigen Oder da würden mir auch Methoden noch helfen, bestimmte Probleme zu lösen. Sie merken ja im Berufsleben, wo sie an Grenzen stoßen. Und die gehe ich dann bewusst an, schaue mir, wo es qualitätsvolle Weiterbildung gibt und schaufle mir sozusagen die Zeit frei für das, weil mir das ja danach auch wieder hilft und mir auch wieder Geschwindigkeit gibt in der Umsetzung der Projekte, wenn ich gut vorbereitet bin und wenn ich eine Expertise dazu habe. In den letzten Jahren waren das beispielsweise die Themen Mediation, weil ich immer wieder gemerkt habe, in Projekten geht es ganz oft um persönliche Befindlichkeit, es geht um Bedürfnisse, die eigentlich hinter den Dingen stehen, und die herauszuarbeiten und herauszulesen und zu lösen, um dann wirklich in die effektive Umsetzung zu kommen, das erschien mir sehr wichtig. Und auch im Thema der Wirtschaftspsychologie, weil wir Wirtschaftsteilnehmer sind Menschen und wir ticken nach bestimmten Mustern. Und es ist wichtig auch zu verstehen, wie Menschen funktionieren und wie Gehirne funktionieren und wie man das auch im Positiven eben auch nutzen kann. Ja.
In welchem Umfang haben solche Weiterbildungen dann?
Das sind dann mehrere Module, meistens am Wochenende, vielleicht so 5 bis 10 Module. Das kann man sich gut einteilen und hat dann wieder auch einen Impuls und auch Motivation dazu, ist immer so mein Eindruck. Vielleicht liegt das auch an der Persönlichkeit. Ich mache das auch privat. Im Moment lerne ich Spanisch in meiner Freizeit mit verschiedenen Tools, die es mittlerweile gibt, auch im Digitalen, weil mir es einfach Freude macht, Neues dazu zu lernen.
Schön. Ich würde jetzt gerne nochmal an den Anfang Ihrer Karriere springen. Und zwar war das ja im Tourismusbüro in Eppan. Was ist Ihnen denn von da in Erinnerung geblieben? Was haben Sie davon auch vielleicht mitgenommen?
Das ist jetzt ein absoluter Flashback, weil wir reden von 1995. Viele der Zuhörer jetzt werden da noch gar nicht geboren sein. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das war eine nicht digitale Welt. Wir haben teilweise noch Anfragen schriftlich beantwortet und mit der Post verschickt, beziehungsweise per Fax, ein Medium, das ich glaube, das gibt es überhaupt nicht mehr. Und dass auch ganz viele Menschen natürlich zu uns ins Büro gebracht hat für Informationen, aber auch, und das war damals schon relativ weitsichtig auch vom Tourismusverein Eppan, wir haben auch eine Art Reisebüro-Tätigkeit gehabt. Also wenn Menschen, die sind früher noch gereist, ohne ein Zimmer zu haben, sind zu uns ins Büro gekommen und wir haben Vermittlungstätigkeit gemacht. Also so praktisch Stand-up-Reisebüro. Mhm. Und meine Erinnerung an diese Zeit ist, es war sehr intensiv, weil es waren immer Menschen im Büro, es hat dauernd das Telefon geläutet. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es gab kein Internet und damit auch keine digitalen Informationsmedien, die ja vieles von diesem Informationsgeschäft auch auffangen oder abfangen. Und deshalb war es menschlich sehr fordernd. Es war ja schon immer was los. Mir ist einmal passiert, dass ich zu Hause am Telefon mit Tourismusverein Eppan abgenommen habe, weil man so in diesem Fluss von Telefonbeantwortung war, dass man komplett im Tunnel war. Genau. Ja, und dann nach dem Tourismusverein, da bin ich von einem Hotel abgeworben worden und habe noch Hotelerfahrung gemacht. Auch das war spannend und beide Stellen haben auch so diesen Umgang mit dem Mensch, dieses auf Augenhöhe zu sein, Bedürfnisse zu erkennen, das war schon ganz stark auch in diesen beiden beruflichen Erfahrungen vordergründig.
Wenn Sie danach den Rest Ihrer bisherigen Karriere betrachten, was würden Sie sagen, war da entscheidend dafür, dass Sie heute sind, wo Sie sind?
Also das waren bestimmt auch die Jahre bei Südtirol Marketing. Vielleicht noch einen Schritt zurück, die Leitung der Angebotsgruppen, die Sie erwähnt haben in der Anmoderation, auch die haben mich sehr geprägt, und zwar vor dem Hintergrund, dass ich dort alles machen musste.
Also es und gab Sie waren keine, sehr jung.
Ja, ich war sehr jung und ich habe alles abgedeckt, bis nach dann 2 Jahren oder 2,5 Jahren noch jemand dazugekommen ist, der mich unterstützt hat. Aber bis dahin habe ich im Grunde von der Anfragenbeantwortung bis zur Kampagnenplanung, bis zur Führung der Mitglieder, hatte ich alles über. Und dieses Generalistsein, das hat mich auch sehr geprägt, weil ich immer denke, es ist gut, wenn man auch weiß, wie man eine Anfrage beantwortet. Es ist gut, wenn man weiß, wie man ein Beratungsgespräch macht, wie ein Katalog entsteht, wie eine Webseite entsteht, weil man auch viel besser einschätzen kann, was dann in den Projekten auch an Aufwand dahinter steht. Und weil man auch sehr wertschätzend mit denen umgehen kann, die dann nur einen Teilbereich auch übernehmen von diesen Arbeiten. Budgetplanung war dabei. Es war einfach ein komplettes Paket an Lernfeld und Lernmöglichkeit. Und danach in dem Übergang zu Südtirol Marketing war sicher auch Christoph Engel sehr prägend, weil er hat unglaublich viel gefordert und man hat gleichzeitig unglaublich viel gelernt. Und in dieser Mischung, wenn das auf eine Persönlichkeit fällt wie mich, die auch lernen möchte und die den Wert auch von Klarheit und von einer guten Vision und von Zielen lebt und das auch begeistert, dann kann man da ganz viel mitnehmen. Und dort hatte ich ja verschiedene Stationen im Unternehmen, bin gestartet als Pressereferentin, was ein ganz toller Einstieg ist in ein Unternehmen, weil als Pressereferentin hat man in alle Bereiche Einblick, weil man muss darüber berichten, man muss darüber schreiben, man muss die Medien für die eigenen Themen begeistern und deshalb muss man auch da viel fragen und tief blicken, um das Unternehmen auch zu verstehen und gut vermitteln zu können. Und was danach mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist die Marktbearbeitung gewesen. Zum einen, weil ich Führungserfahrung machen durfte, also auch gesehen habe, was bedeutet es, ein Team zu leiten und zu motivieren, Stärken zu entwickeln, zu fördern und zu fordern. Und weil ich auch Verantwortung hatte, auch das mag ich. Ich mag Verantwortung übernehmen. Ich hatte Verantwortung für 9 europäische Märkte und circa 10 Millionen Euro. In der Zeit, und ich war viel unterwegs. Also ich war bestimmt, wenn man es zusammenzählt, aufs Jahr war ich 3 Monate außerhalb von Südtirol, weil ich mit Agenturen sprechen musste, weil ich Verlage besucht habe, weil ich Kampagnen geplant habe, weil ich auch die Länder begreifen musste, in denen wir geworben haben für Südtirol. Und das war eine sehr, sehr intensive, aber sehr spannende Zeit, von der ich heute noch zehre.
Würden Sie sagen, dass Sie in all den Jahren sich selbst zu einer Marke entwickelt haben, die Marke Greti Ladurno?
Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen das Markenverständnis erklären. Wenn wir es so formulieren, und so wäre eigentlich mein Markenverständnis, dass eine Marke eine Wertehaltung hat, dass eine Marke Zielbilder verfolgt, dass eine Marke auch ein gewisses Versprechen abgibt an Glaubwürdigkeit, an Attraktivität im Sinne von, ich setze das um und bringe es zu Ende, was ich mir vornehme und was ich auch dem Kunden verspreche, dann kann man vielleicht sagen, ja. Was ich nicht habe, ist große kommunikative Berührungspunkte, weil ich habe erst seit einem Jahr eine Webseite, obwohl ich 10 Jahre selbstständig bin. Das hat verschiedene Gründe. Einmal hatte ich immer das Gefühl, ich brauche das nicht, weil ich lebe von Mund-zu-Mund-Werbung, ich lebe von Empfehlung. Und für mich wurde es erst dann relevant, als ich gemerkt habe, jetzt kann ich was zur Verfügung stellen. Das war mir wichtig, dass diese Webseite auch etwas kann, darüber hinaus, dass sie mich vorstellt. Deshalb hatte ich bis jetzt auch keine. Und das wäre auch mein Markenverständnis, zu sagen, es geht weniger um Kommunikation, sondern es geht vielmehr um Haltung.
Wie wichtig ist es denn heutzutage, eine Eigenmarke zu entwickeln? Sei es eben als Einzelperson, aber auch für Unternehmen.
Ja, ich denke, eine Grundlage zu schaffen und zu überlegen, was macht mich aus? Wo liegen auch meine Leidenschaften? Was kann ich gut? Wo habe ich mir Expertise angeeignet? Und auf der anderen Seite immer diesen Blick auch im Gegenüber oder Richtung Gegenüber zu haben, um zu verstehen, was gibt es denn für Anforderungen, Bedürfnisse, was entwickelt sich weiter, worauf kann ich mit meiner Expertise reagieren, Das ist schon eine wichtige Voraussetzung für jeden, der selbstständig ist, aber natürlich auch für jedes Unternehmen. Es ist im Grunde eine Basisarbeit, die man da leistet in der Markenbildung. Weil es wird ja sehr oft verwechselt, Marke wird ja oft mit Marketing verwechselt. Dabei haben schon die beiden Begriffe völlig unterschiedliche Wortstämme, weil Marke kommt vom mittelhochdeutschen Marca oder Macha. Das markiert ein Territorium, grenzt sozusagen ein. Und Marketing kommt eigentlich vom Markt oder vom Market, also go to market, und hat eigentlich unmittelbar damit nichts zu tun. Aber ich muss natürlich ein abgegrenztes Territorium in Form von Produkt oder Dienstleistung haben, um es dann auch marktfähig anbieten zu können. Das ist dann der Connex, der da entsteht. Aber mal grundgelegt ist Marke nur zu sagen, was macht mich aus und wohin will ich mich entwickeln. Mhm.
Gibt es so wiederkehrende Fehler, die Sie in diesem Zusammenhang öfter sehen?
Diese Verwechslung, die sehe ich schon, auch mit dem Effekt, dass dann Marke in der Marketingabteilung angesiedelt wird und nicht auf Unternehmensleitung, weil ja Marke Implikationen hat auf alle Handlungsfelder, auf die Produktentwicklung, auf Stakeholder-Management. Also ist dies im Grunde die Grundlage für sämtliche Geschäftsgebaren und für sämtliche Berührungspunkte, die ein Unternehmen auch hat. Das wird manchmal unterschätzt. Und dass vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit oder Energie wirklich in diese Frage gestellt wird, wo sind wir glaubwürdig, wie bleiben wir attraktiv, was ist auch das wirklich Differenzierende an uns und wie bleiben wir zukunftsfähig. Das sind so vielleicht diese vier Fragestellungen, die manchmal intuitiv von Unternehmern oder Unternehmerinnen beantwortet werden, aber wo man gut daran täte, sie auch zu verschriftlichen, weil natürlich das ganze System Unternehmen davon lebt. Und Mitarbeiter sind ein unglaublich wichtiger Berührungspunkt von Marken und müssen das natürlich mittragen und mitleben. Und wenn ich es irgendwo erarbeitet und verschriftlicht habe, gelingt das halt besser.
Sie haben jetzt ganz oft eben diese Zukunftsgewandtheit auch genannt, das Wort Vision auch. Mhm. Ist das am Ende auch, was eben auch verschriftlicht werden sollte, die Vision des Unternehmens?
Ja, das glaube ich schon. Und das führt uns vielleicht zurück auf das Thema Strategie, weil das klingt ja manchmal so wie, wir haben einen ganz klaren Schritteplan, nicht? 10 Schritte zum Erfolg. Für mich ist Strategie vielmehr die klare Vorstellung von der Zukunft, also dieses Zielbild, das ich leben möchte, weil die Erfahrung zeigt, dass ich mich dann auch danach ausrichte. Wenn ich weiß, wohin ich will, dann, das merken Sie vielleicht manchmal, wenn Sie einen starken Wunsch oder ein starkes Ziel verfolgen, dann richten sich ganz viele Antennen danach aus und man sieht plötzlich Möglichkeiten. Und das ist fast noch wichtiger als diesen 10-Schritte-Plan. Vielleicht der 10-Schritte-Plan hilft dabei, kleine machbare Schritte zu setzen. Das ist das, was dann noch hilft in der Umsetzung dieser Zielidee oder dieser Vision. Also in machbaren Schritten zu denken und sich nicht zu überfordern und dann die Lust zu verlieren und die Motivation.
Wenn sich jetzt jemand vornimmt, selbst zur Marke zu werden, also eine Eigenmarke aufzubauen, welchen Tipp würden Sie da geben?
Ja, ich würde mich wirklich hinsetzen und gut überlegen, was waren vielleicht Meilensteine meines Erfolges, worin waren die auch gekennzeichnet, was macht mich attraktiv im Sinne von, welche Kompetenzen habe ich, die Welt auch braucht, wo unterscheide ich mich, um nicht mehr vom Gleichen zu bieten, sondern wirklich auch in Abgrenzung zu gehen. Und dann auch die andere Seite anzuschauen, zu überlegen, was wird denn gesellschaftlich relevant? Wo entstehen Bedürfnisse, wo entsteht Nachfrage, der ich nachkommen kann? Und das auch wirklich vielleicht auch abzugleichen mit Menschen, die einen gut kennen im eigenen Umfeld, auch zu überlegen, wen könnte ich noch fragen, so zu spiegeln, auch ob mein Selbstbild der Realität entspricht. Und ja, das einmal für sich zu verschriftlichen und zu reflektieren vor allem.
Und dann muss man das noch nach außen bringen und entweder den Kanal wählen wie Sie, eben Mund zu Mund und Netzwerk, ein starkes Netzwerk in der reellen Welt oder eben vielleicht mehr über die sozialen Medien.
Genau, natürlich braucht eine Marke auch Berührungspunkte, die kommunikativ sind, die vor allem aber, und das wird auch oft unterschätzt, die dann auch in Leistung umgesetzt wird. Weil ich kenne niemanden, der, wenn er eine starke Haltung hat und eine gute Leistung erbringt, dass er nicht gesehen wird. Das habe ich eigentlich in 30 Jahren Berufserfahrung noch nicht gesehen.
Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich möchte aber noch auf die Marke Südtirol zu sprechen kommen, die Sie ja maßgeblich mitentwickelt haben, die heute eigentlich fast unverändert noch so bestehen geblieben ist, wie Sie das früher konzipiert haben. Was denken Sie, war dafür ausschlaggebend, dass diese Marke so erfolgreich geworden ist?
Ja, die Marke, wenn ich richtig rechne, wird ja 20 Jahre alt.
Genau.
Heuer, genau. Und ist damals aus diesem starken Gedanken entstanden, dass man Exzellenzen aus Südtirol unter einem Namen auch präsentiert. Das war damals stark ausgehend vom Tourismus, aber natürlich auch kombiniert mit den landwirtschaftlichen Produkten. Und wenn ich es auch richtig verfolgt habe, sind auch mittlerweile andere Bereiche noch mit dazugekommen, die Marke tragen dürfen. Was sicher über die Zeit auch passiert ist, dass im Markenversprechen selbst einige kleinere Adaptionen gemacht wurden, an der Wertehaltung nicht, weil die bleibt ja in der Regel unverändert. Und ich denke, man könnte auf jeden Fall nach 20 Jahren auch noch einmal kritisch draufschauen. Und ich denke, das tun auch die Brandmanager von IDM Südtirol, um zu sehen, wo gibt es noch Möglichkeiten. Muss man auch am Werteversprechen, also an diesem Zukunftsbild noch einmal arbeiten, weil neue Bedürfnisse kommen, die Gesellschaft entwickeln wird in Zukunft. Also im Grunde ist Marke ja nie fertig. Sie gibt eigentlich nur eine Richtung. Also sie hat kein Ende, aber sie hat eine Richtung. Und da sehr achtsam drauf zu schauen, sich weiterzuentwickeln, immer mit der nötigen Sensibilität. Visuell sehe ich jetzt wenig Notwendigkeiten. Das wäre ja etwas, was immer alle gerne machen, noch einmal drüber zeichnen oder das sehe ich nicht so notwendig, weil natürlich der Name und das, was der Name verspricht, viel wichtiger ist als jetzt noch die grafische Erscheinung. Aber ich denke, Südtirol kann stark bleiben, wenn es auch von der Haltung und von der Leistung her stark bleibt. Das wird entscheidend. Es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten muss, gerade auch in der Tourismusentwicklung, würde ich aber jetzt auch nicht eskalierend sehen, sondern ich würde da sehr sachlich dran gehen und schauen, wie kann man auch Besucherlenkung verbessern, welche Märkte müssen wir vielleicht nicht mehr bewerben. Also es braucht schon Steuerung, eine Marke braucht Steuerung. Und ich finde es wichtig, dass sie in der Steuerung bleibt und dass sie auch auf der höchsten Management-Ebene in der Steuerung bleibt.
Ich sehe schon, wir brauchen noch einen Termin für einen Podcast, dann sprechen wir dann über Tourismus.
Ja.
Für heute würde ich sagen, kommen wir mit drei ganz kurzen Fragen zum Ende dieses Gesprächs, auch wenn ich sehr gerne noch weiterreden würde mit Ihnen. Und zwar bitte ich um ebenso kurze Antwort. Nummer eins, welche Messe weltweit würden Sie denn gerne mal besuchen?
Also ich würde gerne eine Modemesse besuchen und ich habe mich da auch einmal schlau gemacht, dass die Magic in Las Vegas ist die. Das würde mir sehr gut gefallen, das einmal anzuschauen. Auch weil ich finde, Mode ist etwas, das Spaß macht und das auch noch einmal Persönlichkeit unterstreichen kann.
Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsmarke?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich finde beispielsweise die landwirtschaftlichen Produkte, die der Rote Hahn herausbringt, die finde ich sehr spannend, weil sie mit unserem Territorium verwurzelt sind und weil sie doch noch einmal die Individualität eines jeden Hofes dann auch abbilden. Und da gibt es wirklich fantastische Dinge, die da entstehen. Und das finde ich eine schöne Marke, eine gelungene.
Wessen Handynummer hätten Sie gern?
Oh, da, eigentlich wüsste ich da niemanden. Und ich denke, auch in Zeiten von Social Media wird man relativ schnell herausfinden, wie man jemanden erreichen kann, wenn man ihn unbedingt erreichen möchte.
Ganz herzlichen Dank, Frau Ladurner, für Ihre Zeit und fürs sehr angenehme Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht, danke.
Danke auch an alle, die uns wieder zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin gibt es wie immer mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik, jeden Freitag in der druckfrischen SWZ oder jederzeit online unter swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.